Tag des Herrn, dieser Gerichtstag Gottes mit Finsternis in Verbindung gebracht. Ein Tag des Wolkendunkels. Die Wolken verfinstern das Tageslicht. Wir erleben das im Kleinen auch jedes Jahr im November, wenn die Tage kürzer werden. Die Tage werden kürzer, draußen ist trüb und regnerig. Ja, und Nachmittag wird es schon zeitig so düster draußen. Ja, man ist beim Arbeiten, sitzt am Schreibtisch und guckt hinaus. Oh, was ist denn draußen los? Ja, und manchmal warten wir dann schon. Ach, nach Weihnachten werden die Tage wieder länger. Ja, also auch der trübe November im Grunde genommen erinnert der uns immer daran, die Bibel spricht von einem Tag des Herrn mit dunklen Wolken und Finsternis. Also es gibt immer wieder die kleinen Dinge im Alltag, manchmal ganz normal, die aber auf das Größere hinweisen. Auf diesen Tag Gottes, auf diesen Tag, an dem Gott Gericht hält. Und so macht Joel deutlich, was wir hier erleben. Die Katastrophe mit Heuschrecken und abgebrannten Feldern und Dürre. Das ist hier eine Katastrophe. Aber es weist hin auf diesen einen großen Gerichtstag Gottes. Und Wolken, das heißt bedrückte Stimmung. Wolken deutet auch oft an, jetzt kommt Gott herab. Israel am Berg Sinai, da kam Gott herab in einer dicken, fetten Wolke und das Volk stand am Berg und erschrak. Jetzt steigt Gott herab. Und sowohl Petrus im Neuen Testament als auch der Apostel Paulus, die von diesem Tag sprechen, machen deutlich, der kommt wie ein Dieb in der Nacht. Plötzlich wirst du von diesem Tag eingeholt. Wie so manches Kleinere im Leben, das immer irgendwo zum falschen Moment kommt, dich immer auf den falschen Fuß erwischt, also ist auch dieses Eingreifen Gottes, dieser Tag des Herrn, der uns wahrscheinlich alle immer irgendwie auf dem falschen Fuß unvorbereitet erwischt, wie der Dieb. Ja, du kommst nach Hause vom Gottesdienst und jemand hat deine Wohnung ausgeräumt. So unerwartet, du hast überhaupt nicht damit gerechnet. Und Joel beschreibt dann in den nächsten Versen die gegenwärtige Katastrophe. Was passiert da? Wie Morgengrauen ist es ausgebreitet über die Berge. Ein großes und mächtiges Volk, wie es von Ewigkeit her nie gewesen ist und nach ihm nie mehr sein wird. Also zweiter Teil von Vers 2. Ja. Da schaut einer früh hinaus wie das Morgengrauen, ja, und denkt, jetzt wird's hell. Ja, über den Bergen kommt so die Sonne heraus, über den Horizont schiebt sich die Sonne empor, aber hier schiebt sich nicht die Sonne empor, hier schiebt sich ein Heuschreckenschwarm empor. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, Heuschrecken ist auf unserer Welt ein Riesenthema, die gibt es in ganz vielen Teilen der Erde. Ja, für uns sind Heuschrecken also so kleine grüne Grashupfer. Und wenn es gut geht, erwischt man mal einen Teil, das so groß ist. Ja, so nett und so freundlich grün, saftig grün, super. Ja. Aber in Afrika und ich weiß nicht wo überall noch, können die Heuschrecken zu Riesenschwärmen werden. Und die sind dort auch viel größer. Ich habe nur sagen lassen, es gibt wohl tausende Sorten von Heuschrecken auf der Welt. Also was die hier erlebt haben oder was auch bis heute gibt, das hat praktisch nichts mit unserem grünen Grashupfer zu tun, den wir manchmal haben, sondern das ist richtig eine Katastrophe. So eine Heuschrecke kann so groß werden wie ein Finger von mir. Richtig große Tiere können das sein. Ja, die kann man auch essen. Wir denken natürlich an Johannes den Täufer, von dem wir gelesen haben, der aß wilden Honig und Heuschrecken. Also man konnte die wohl damals, zu biblischer Zeit hat man die wohl manchmal irgendwie in Salz eingelegt, haltbar gemacht und gegessen. Und ich habe selber im Internet ein Bild gesehen, ein großer Berg von frittierten Heuschrecken. Also Heuschrecken offensichtlich in heißem Öl drin. Ja, solche großen Teile. Kannst du heute Abend beim Nachrichten gucken, so als Snack, zwei frittierte Heuschrecken essen. Die können auftreten in Schwärmen und es wird wirklich dunkel, wie eine Wolke, die sich vor die Sonne schiebt. Ja, und man versucht dann manchmal dem entgegenzuwirken, indem man dann mit Mitteln irgendwie laut Krach macht, auf irgendwelche Töpfe und Schüsseln schlägt. Hoffentlich ziehen die Viecher weiter. Ja, und das surrt und surmselt. Der Prophet hier beschreibt, das ist wie das Rasseln von Kriegswagen. Als wenn ein feindliches Heer heranzieht. Oder auch wie, wenn die Strohstoppe brennt, also wenn man Stroh ausbreitet und anzündet, ja, das Feuer hat, man kann so ein prasselndes Geräusch machen. Damit ist wirklich ein Geräusch verbunden mit so einem Heuschreckenschwarm. Das ist eine Katastrophe und der Mensch steht machtlos da und kann nichts machen. Und der Prophet Joel schreibt, dass vorher wieder Garten Eden, hinterher nur noch eine Wüste, alles abgefressen. Ja, diese Schwärme sind mächtig, sie werden beschrieben wie ein Kriegsherr. Man muss sich vorstellen, was das bedeutet. Ja, eine Familie mit 3 Kindern erlebt, wie rundum die Felder abgefressen werden. Es wird jetzt nichts mehr zu essen geben. Es gibt nur noch das, was wir jetzt von der letzten Ernte noch übrig haben. Die nächste Ernte fällt aus. Hungersnot im ganzen Land. Das war damals die Situation. Die Menschen bangen um ihre Lebensgrundlage. Und die Heuschrecken kommen ran wie ein geschlossenes Kriegsheer. Sie dringen in die Städte. Joel diesen Abschnitt mit in Vers 10. Vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel, Sonne und Mond verfinstern sich. Hören wir, das ist das, was auch Jesus sagt über diesen Tag des Herrn. Die Sonne verfinstert sich, der Mond wird verwandelt in Blut. Die Sterne verlieren ihren Glanz. Ja, also typisch prophetische Rede, so mehrschichtig. Ja, teilweise das, was wir mit den Heuschrecken erleben, teilweise das, was auch an anderen Stellen in der Bibel über diesen Gerichtstag angekündigt wird. Manchmal weiß man gar nicht genau, was ist wörtlich, was ist bildlich gemeint. Eine typische prophetische Rede. Was wir hier erleben, weist auf das ganz Große, auf das Letzte hin. Und im Vers 11, ich möchte ihn lesen, der Herr lässt vor seiner Heeresmacht her seine Stimme erschallen, denn sein Heerlager ist sehr groß. Denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig, denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar, und wer kann ihn ertragen? Der Herr lässt vor seiner Heeresmacht seine Stimme erschallen. Die Stimme Gottes erschallt. Hier im Land Israel, es ist nicht einfach die Heuschreckenplage, die da ist, sondern es ist auch der Prophet Joel da, der im Auftrag Gottes redet. Gott spricht durch die Plage, durch die nationale Katastrophe. Gott spricht auch durch den Propheten Joel. Ja, Gott redet. Der Herr lässt vor seiner Heeresmacht her seine Stimme erschallen, denn sein Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig. Die Heuschreckenplage ist mächtig, das Coronavirus ist mächtig, aber es ist ein Reden Gottes. Die Stimme Gottes erschallt. Und wir fragen heute manchmal, was bedeutet Corona? Es gibt Leute, die sagen, es ist eine Strafe Gottes. Nun wäre es, denke ich, naiv zu sagen, nein, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Nein, das gibt es sehr wohl. Eine Strafe Gottes. Aber da kommt doch gleich das Aber hinterher. Wenn Gott straft, dann hat er doch auch ein Ziel damit. Und das wird auch deutlich. Gott möchte zurechtbringen. Gott möchte zurechtbringen. Ja, Petrus im 2. Petrusbrief, der auch diesen Tag des Herrn erwähnt, spricht darüber, warum der Herr immer noch nicht gekommen ist. Und er schreibt, er möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass alle zur Buße kommen. Es ist ein Reden Gottes. Er möchte uns Menschen zur Umkehr, zu ihm hinführen. Der Herr möchte etwas zurechtbringen, etwas zurechtrücken. damals im Land Israel, heute in unserer Zeit. Der Herr möchte etwas zurechtrücken. Und wenn man weiter sagt, das ist eine Strafe Gottes, da muss man eine Menge mehr bedenken. Ja. In vielen Ländern der Welt ist man von Corona viel, viel heftiger betroffen als wir. Sind die Todesfälle viel zahlreicher als bei uns. Denken wir an ärmere Länder, zum Beispiel Südamerika. Wir haben ein stabiles medizinisches System. Ich glaube, kein Land hat auf 100.000 Einwohner so viel intensivmedizinische Betten wie Deutschland. Und was sagen wir jetzt einem Südamerikaner, der in irgendeinem Slum wohnt, wo es gar keine Intensivstation gibt für den? Werden die dann mehr bestraft? Sind die dann mehr Sünder gewesen als wir? Die Antwort ist nicht so einfach. Und sie ist sehr, sehr vielschichtig. Und auch der Herr sagt mir über ein Unglück, das es gegeben hat, wo ein Turm umgefallen ist und eine Menge Leute unter sich begraben hat. Haben die mehr gesündigt als andere? Nein. Aber wenn ihr nicht umkehrt, geht's euch genauso wie denen. Also auch für Jesus war dieses Unglück mit dem Turm, der umstürzte, das war ein Reden Gottes. Leute, kehrt um, daran erinnert das Unglück. Das führt es uns vor Augen. Und hinter der Not muss man auch immer die Menschen sehen, die betroffen sind. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist heute 3. Advent. Eine Krankenschwester hätte heute eigentlich frei und hat aber nicht frei, weil das Krankenhaus an der Kapazitätsgrenze liegt. Und die hat eben heute keinen freien Sonntag, wie es eigentlich am Anfang des Monats aussah. Sie muss ran. Und die Familie zurücklassen. Ja, das muss man auch bedenken, das menschliche Schicksal, die menschliche Not. Ja, ein Angehöriger von mir, der am Pflegeheim liegt und jetzt mindestens 2 Wochen keinen Besuch kriegen darf. Ja, was das bedeutet. Also es ist eine Situation, die sehr, sehr vielschichtig ist. Und hier muss man immer vorsichtig sein beim Urteilen. Es ist ein Reden, ein Handeln Gottes. Auch die Heuschreckenplage, der Vollstrecker seines Wortes. Also Gott stand hinter dieser Heuschreckenplage. Er hat die kommen lassen. Er hat die zurückgerufen. Gott steht letztlich auch hinter der Corona-Krise. Und jemand hat es so gesagt, wir sterben nicht an Corona, wir sterben am Willen Gottes. Muss man auch mit ins Kalkül ziehen. Also Gott steht hinter der Corona-Krise. Auch wenn wir sagen, es ist eine Strafe Gottes. Ja, wir sind aber kurz davor, einen Impfstoff auf breiter Basis gegen Corona einzuführen. Ist das nicht auch ein Geschenk Gottes, dass man dagegen was tun kann. Also ich gehe davon aus, das funktioniert dann auch, wenn es soweit ist. Ein gutes Wollen Gottes, dass man auch etwas dagegen tun kann. Auch das muss mit in Rechnung gestellt werden. Ein Reden Gottes, dann muss man aber zumindest auch noch drüber nachgedacht werden, na, was sagt jetzt Gott durch die Krise? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, sie mahnt uns alle miteinander vorsichtiger zu werden. Ich werde an einigen Stellen erinnert an Dinge, die der Jakobus uns schreibt. Ja, da schimpft mal, da gehen Leute los und sagen, wir gehen in die Stadt, machen dort ein Geschäft auf und wollen dort gut Geld verdienen. Und was sagt Jakobus? Man soll lieber sagen, wenn Gott will und wir leben, dann machen wir das so und so. Ich erinnere mich an die ältere Generation, die oft noch diese Floskel drauf hatte, so Gott will. Und ich denke, in der jetzigen Zeit sind wir an der Stelle, mal neu begreifen zu müssen, das Leben ist unsicher. Wir befinden uns in einer gefallenen, in einer sündigen Welt. Das Leben ist unsicher. Was morgen wirklich passiert, wir wissen es nicht. Mir ist das neulich aufgefallen, meine Frau stellt einen Schwibbogen auf, sagt, da geht nicht, ich probiere die Birnlein durch. Da sind ja ganz komische Birnen drin, die man das ganze Jahr über nicht braucht, nur einmal in der Adventszeit. Ja, und tatsächlich, eine Birne ist kaputt. Ich gehe bei uns in Burgstedt in einen renommierten Elektroladen, wenn man irgendeine komische Glühbirne braucht, die es nirgend gibt, die haben die. Ja, und ich weiß, dort kriege ich die Glühbirne und dann soll ich noch eine 10-Watt-Birne für den Weihnachtsstamm mitbringen, kriege ich auch. Ja, so haben wir uns dran gewöhnt, das geht so. Ich habe das ganze Jahr nicht so eine Birne gekauft, bloß jetzt in der Adventszeit. Und du gehst in den Laden und gehst davon aus, natürlich, die haben die Birne, die haben die jedes Jahr. Und so haben wir uns dran gewöhnt, es funktioniert so, wie es eben funktioniert. Wir gehen nachher nach Hause essen, Mittag, morgen früh gehen wir zur Arbeit und dies und das. Und müssen jetzt mal wieder merken, nein, das ist alles gar nicht so sicher, wie wir denken. Und dieser Spruch, so Gott will, ja, natürlich, den kann man einfach als eine Redewendung, als eine Floskel verstehen, aber der ist vielleicht wichtiger als manchmal gedacht. Und der Apostel Jakobus, er schreibt uns, wir sind ein Dampf, vergänglich, unsere Vergänglichkeit verstehen. Ja, unsere Vergänglichkeit verstehen. Also gerade auch in der Corona-Krise, ich selber erfreue mich einer robusten Gesundheit und innerlich denke ich, Corona holt mich nicht ein. Ja, das denkt man so, aber die gegenwärtige Situation lehrt uns, nein, das kann dich doch einholen. Das hat auch die stärksten Kerle dieser Welt eingeholt. Auch eine Menge Sportler, die doch nun topfit sind. Ja, also damit rechnen, auch mich kann es erwischen. Oder auch das eigene Ende bedenken. Mal so ganz menschlich, was es da familiär zu regeln gäbe, wenn es mich jetzt aus diesem Leben herausreißt. Ganz menschlich, aber natürlich eben auch vor Gott. Das eigene Ende bedenken, das eigene Ende ins Kalkül ziehen. Und vielleicht macht auch die Krise deutlich, wir haben nicht den Anspruch drauf, dass immer alles funktioniert. Also derzeit, gerade auch im Bereich Freizeit, Sport, ja, ist ja für uns ein wichtiger Bestandteil. Und manchmal muss man wohl auch sagen, Freizeit, Sport, Reisen, das sind die modernen Götter unserer Zeit. Und jetzt auf einmal sind die modernen Götter angeschlagen. Das Hallenbad ist zu, also jetzt in der kalten Jahreszeit, Freitag nach der Arbeit, hurra, mal schön ins Hallenbad gehen. Ne? So super, draußen knackig kalt, im Hallenbad schön warm. Und jetzt auf einmal merken, das Hallenbad hat zu. Ist nicht da. Der Sport muss vor leeren Stadien stattfinden. Die Reisebranche ist arg gebeutelt. Also Gott rüttelt an Dingen, die uns, unserer Gesellschaft und sicher auch uns Christen oft lieb und wichtig geworden sind. Und wir müssen uns begrenzen, müssen uns beschränken, auf Wichtigeres zurückgehen. Und jeder muss sich selbst fragen, Herr, wo redest du zu mir? Ja, auch wenn ich vorhin gesagt habe, es ist wichtig, auch den einzelnen Menschen in der Krise zu sehen, die Krankenschwester, die heute los muss. Ich denke an eine Mutter, die schreibt mir ein E-Mail von ihrem Jungen in der 6. Klasse. Der ist 3 Tage in der Woche alleine zu Hause, weil die Eltern arbeiten gehen. Der kann seine Hausaufgaben nicht machen, das kriegt er nicht hin, der kann sich nicht konzentrieren. Und da hat die Mutter nur 2 Tage Zeit, um mit ihrem Sohn effektiv das Paket Aufgaben zu erledigen, was für die Woche dran ist. Ja, die Eltern oder gerade auch die alleinerziehende Mutter hinter dieser Krise sehen und verstehen und mitfühlen und auch helfen. Ja, ein großes Hilfsmittel heutzutage ist das Telefon, das wir haben, da jemanden anrufen. Jemand, der krank ist, jemand, der nicht kommen kann, jemand, der ängstlich ist, nicht kommen möchte, zum Telefonhörer greifen, mal anrufen, fragen, wie geht's? Ja, damit ist auch unser Glaube gefordert. Ja, der Glaube führt zum Tun, dass der Glaube lebendig ist und der Glaube dazu führt, ich tue Dinge, die ich kann, die mir Jesus vor die Füße legt, wo ich merke, das kannst du jetzt machen. Ja, nicht meckern. Auch den anderen in seinen Befindlichkeiten respektieren. Ja, ich verstehe auch manchmal nicht ein übergroßes Maß, oder so schätze ich ein übergroßes Maß von Ängstlichkeit, aber da nicht rumhacken auf den anderen, sondern den anderen stehen lassen. Der hat Gründe, weshalb er so ist. Ich habe sicher auch Gründe, weshalb ich nicht so super ängstlich bin. Ja, also das Verstehen. Füreinander verstehen, sich nicht gegenseitig da abschießen und sich das Leben schwer machen. Nicht leichtsinnig sein, auf der anderen Seite auch nicht überängstlich sein. Die Meinung des anderen respektieren. Vorsicht auch im Umgang mit Medien. Ja, der eine hört die Tagesschau an, liest die Freie Presse, das ist seine Informationsquelle. Der andere greift zu alternativen Informationsquellen und hört ganz andere Daten. Wie gehen wir jetzt in der Diskussion miteinander um? Egal, was ich anhöre. Ich muss immer prüfen, ob es wahr ist. Auch wer auf alternativen Informationswegen unterwegs ist, muss auch hinhören. Das, was da mir gesagt wird, stimmt das so? Oder stimmt das auch nur zur Hälfte? Also es muss auch jeder für sich selber einen Schritt zurückgehen. Das Reden Gottes. Schließlich ruft Gott zur Umkehr. Ja, im Vers 12, doch auch jetzt, spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Also die Not oder Gott verfolgt durch die Not ein Ziel, kehrt um zu mir, kehrt um zu Gott. Ja, Gott will nicht die Katastrophe schlechthin. Gott möchte gerne zurechtbringen, er möchte gerne, dass Leute auf ihn sehen, dass Leute ihm glauben, sich mit ihm beschäftigen, von ihm her in die richtige Spur gebracht werden. Das ist das Ziel Gottes, um das es geht. Und Joel macht deutlich, die Umkehr muss das Herz erfassen. Es reicht nicht, ein paar symbolische Handlungen abzuarbeiten. Das innerste Denken, das innerste Wollen muss sich ändern. Ja, und dieses innerste Denken, dieses Herz in unserem Leben, das sich ändern muss, ja, das heißt dann Glaube. Und aus dem Glauben heraus folgt auch das Tun, ein neues Tun, ein besseres Tun. Ja, der Prophet Joel bringt hier drei wichtige Stichworte, das Fasten, das Weinen, das Klagen. Also traurig sein über die eigenen Verfehlungen. In so einer Krise passiert es ja, wir sehen, wie es andere erwischt. Also da macht, hier hat jemand für den Fußball nicht viel übrig. Und dann sieht er, die müssen jetzt vor leeren Rängen spielen. Das ist so leicht zu sagen, ist ganz richtig, dass es die trifft. Aber Joel macht hier keine Unterscheidung. Er spricht das ganze Volk an, das ganze Land. Es ist so leicht, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Seht ihr's, da haben sie es. Aber die Bibel spricht uns alle an. Fasten, weinen und klagen. Fasten, ich glaube, in unseren Gemeinden ist Fasten kein großes Thema. Vielleicht ein Mangel bei uns. Etwas, was neu bedacht werden muss. Ja, Fasten, weinen, klagen. Ich möchte mir diese drei Begriffe zusammenfassen. Oft hat es auch zu tun mit weniger. Wäre das auch die Botschaft, eine wichtige Botschaft für uns heute, mal weniger zu machen. Weniger essen, weniger Kaffee trinken, weniger Fernsehen gucken, weniger Medien genießen. Mal uns ein weniger auf die Fahnen zu schreiben. Es ist interessant in der säkularen Welt, wenn man im Internet, also ich gucke gern bei YouTube so Sachen an, wie Leute irgendwie einen komischen Lebenswandel führen, wie viele Leute da zurückschrauben, also im ganz weltlichen Bereich, minimalistisch leben, weniger konsumieren, kleinere Häuser bauen, weniger Wohnraum haben, weniger Dinge anhäufen, ist im säkularen Bereich ein Riesentrend. Wäre das vielleicht auch ein nötiger Trend für uns Christen? Weniger? Weniger Medien, weniger Hobby? Dafür den aufgeschobenen Besuch machen, gut, der ist jetzt schwierig, aber jemanden anrufen geht auch, ja, oder auch mehr das mutige Gebet für unsere Gemeinde, das Gebet für unsere Stadt, das mutige Gebet und auch das anhaltende Gebet für unser Land, für die ganze Welt. Jesus fordert mal konkret auf, betet um Arbeiter in die Ernte, Leute, die hinausgehen in die Mission, betet für Missionare. Ja, ist es eine Zeit, wo wir vielleicht dran sind, unser Gebetsleben zu prüfen? Es hat mir jemand gesagt, beim Beten ist es wichtig, dass wir die Not sehen, die Gott mit dieser Welt hat. Gott hat seine liebe Not mit unserer Welt. Und sind wir Christen, sind wir Leute, die praktisch Gott ins Herz schauen, die Not sehen, die Gott hat mit einer Welt, die ohne ihn dahin rennt. Und im Sinne dieser Not, die Gott in seinem Herzen trägt, im Sinne dieser Not für unsere Welt beten und für die Menschen um uns herum. Vielleicht ist es auch nötig, unser Gebetsleben einmal neu zu überdenken. Der Apostel Jakobus sagt, ihr empfangt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr seid arm geworden, weil ihr nicht gebetet habt. Ihr empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Ihr seid arm geworden, weil ihr das Falsche betet. Irgendwelche Sachen, die euch nun gerade mal lieb und wichtig sind. Kurzsichtige Dinge. Aber die wichtigen Dinge habt ihr übersehen. Auch das kann eine Botschaft für uns sein. Joel führt hin zum Aufruf, kehrt um zu Gott. Und er wird noch eine Menge gute Sachen zu sagen haben seinem Volk damals und auch uns heute. Kehrt um zu Gott. Das ist der Aufruf, den Joel ins Land hinausgehen lässt. Und das ist auch ein Aufruf zu uns, an uns. Ein Aufruf zur Umkehr zu Gott. Wir haben also eine Zeit, die einlädt, zu Gott umzukehren. Es ist Advent. Gott möchte in dieser Welt ankommen. Es ist Zeit, dass wir ihm die Tür aufmachen, dass wir uns mit ihm beschäftigen, ihm glauben. Es ist Advent. Wir haben eine Krisensituation im Land, die redet, durch die Gott spricht und unser Innern kehrt um zu mir. Wir haben das Wort des Herrn, der Prophet Joel, der aufruft, kehrt um, ändert euer Herz. Also heute ist der beste Tag, den es in deinem Leben gibt, dich zu Jesus zu bekehren. Ja, wenn du manches gehört hast, manches weißt und heute an dieser Stelle stehst und merkst, ja, ich habe das nie festgemacht. Aber heute ist Zeit. Heute ist Zeit, das mit Jesus festzumachen. Heute ist der beste Tag, den du hast. Die äußeren Umstände und das Wort des Herrn, alles spricht dafür, mach heute die Sache mit Jesus fest, sag heute, ja, Jesus, ich will dir gehören. Ich möchte mein Leben unter deine Herrschaft stellen. Ich möchte dir meine Sünde bekennen. Und ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst. Heute hast du die Zeit. Ja, und wenn du merkst, heute bin ich dran, diesen Schritt zu gehen, dann schnapp dir heute jemand aus der Gemeinde, der diesen Schritt gegangen hat, und nimm ihn dir als Zeugen und sag, kannst du mit mir beten? Ich möchte mein Leben Jesus übergeben. Heute ist der Tag dazu.